Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Heute wieder einmal mit einer Kurzgeschichte von Nadja Neufeld. Das ist dann die 7. Geschichte von ihr hier im Podcast. Nachdem ich im Juli bereits die Weihnachtsgeschichte im Voraus aufgenommen hatte, war mein Vorrat an Kurzgeschichten plötzlich leer. Und ich habe überlegt, ob ich eine Sommerpause oder so irgendetwas mache und überhaupt den Podcast eine Zeit lang auf Eis legen sollte. Zum Glück hat mir Nadja schnell Nachschub geschickt. Nadja, vielen Dank für die wunderbare Geschichte, beziehungsweise für die Geschichten. Es kommen nämlich noch mehr. Apropos mehr. Mehr von Nadja findet ihr auf ihrem Blog eulenalltag.de. Und jetzt gute Unterhaltung. Versorger von Nadja Neufeld. Du bist heute so still, sagt Obin. Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch. Hm? Obin mustert mich. Wir treffen uns nur einmal im Monat. Hat sich bei dir nichts zum Erzählen angesammelt? Will er wissen. Troy, der zu seiner Rechten sitzt, sagt beruhigend. Lass ihn. Offenbar ist es kein guter Tag für unseren Freund Rox. Er sieht mich fragend an, als bitte er um die Bestätigung seiner Vermutung. »Nichts für ungut«, antworte ich und drehe das Bierglas in meinen Händen. »Ist was Persönliches.« »Dann mal raus mit der Sprache«, fordert Obin mich auf. »Wozu hat man Freunde?« Troy prostet mir aufmunternd zu. Ich kneife mir mit Zeigefinger und Daumen in die Nasenwurzel und schließe kurz die Augen. »Vielleicht sollte ich es wirklich erzählen«, auch wenn es so peinlich ist, dass ich allein bei dem Gedanken daran Magenschmerzen bekomme. Hat Troy vor vielen Jahren nicht auch mal so ein Problem gehabt? Vielleicht hat er einen Rat für mich. Obin dagegen würde es schlecht aufnehmen. Er ist der konservativste von uns dreien. Um mir Mut zu machen, nehme ich einen Schluck Bier. Es hilft nicht. Langsam sage ich, Ginny redet davon, sich einen Job zu suchen. Ich sehe Troy dabei an, der bedächtig nickt. Er wirkt nicht überrascht. Ginny ist seine Cousine und er kennt den Familiendickkopf, der bei ihr besonders ausgeprägt ist. Obin dagegen starrt mich an. Ich sehe Verblüffung mit einer Spur Verachtung in seinen grauen Augen, die er nicht einmal zu verbergen versucht. Er will etwas sagen, aber Troy fragt mich bereits, »Warum will sie das?« Ich reibe mir verlegen mit der rechten Hand die Augen. Das Ehearmband am Handgelenk funkelt im Licht der Tischleuchten. »Wir mussten die Urlaubsreise verschieben, weil uns unerwartete Ausgaben dazwischen gekommen sind. Wir mussten die gesamte Wohnungselektronik austauschen.« Troy nickt. »Davon habe ich gehört.« »Ihr seid nicht die Einzigen, denen das passiert ist. Die Jeffersons mussten das ganze Haus verkaufen.« »Der Fluch der absoluten Vernetzung«, murmelt Obin. »Geht ein Gerät kaputt, trifft es auch die Nächsten.« Dann wird sein Tonfall schärfer. »Das ist aber noch lange kein Grund, sich gehen zu lassen.« »Du hast leicht reden«, denke ich verärgert. »Du hast einen Posten im Vorstand in Aussicht. Dir wird das Geld nicht so schnell ausgehen, selbst wenn deine Angela ihre Ausgaben für Abendkleider verdoppelt.« Troy fragt vorsichtig, Warum hast du dich nicht um eine Versicherung gekümmert? Ich weiß, dass das teuer ist, aber ich hätte dir einen Teil der Summe leihen können. Himmel, kann es noch peinlicher werden, denke ich verzweifelt. Nur völlige Taugenichtse leihen sich Geld oder lassen zu, dass ihre Ehefrauen arbeiten gehen. Wir kommen klar, sage ich abweisend. Wir mussten den Urlaub nicht einmal streichen, sondern nur verschieben. Warum will Ginny dann arbeiten gehen? Erkundigt sich Obin. Er klingt immer noch schroff und ein wenig arrogant, denn wie jeder weiß, würde sich seine Angela niemals so verhalten, wie Ginny es tut. Niemals würde ihr auch nur ein entsprechender Gedanke kommen. Sie hat es nicht nötig. Obin ist schließlich der perfekte Versorger. Wie würde er erst reagieren, wenn ich den Rest erzähle? Sie sagt, sie braucht eine Beschäftigung, und zwei Gehälter sind besser als eines, sage ich bitter. Obin schnaubt. Frauen wollen sich dauernd beschäftigen. Das ist auch in Ordnung, aber muss es denn eine bezahlte Tätigkeit sein? Diese Frage kann er nur rhetorisch meinen. In meinem Clan sitzt keine Frau nur herum. Alle gehen intensiv ihren Hobbys nach. Angie lernt jetzt Aquarell malen. Meine Mutter und Schwiegermutter sind bei mehreren Wohltätigkeitsorganisationen beschäftigt. Wäre das nicht auch etwas für deine Ginny? Troy lacht, und ich weiß warum. Ginny würden keine 10 Roboter zum Malen schleppen können. Sie ist keine Kunstliebhaberin. Auch für Wohltätigkeit hat sie nichts übrig. Ich trinke von meinem Bier. Sie sagt, jeder sollte sich um sich selbst und um die Familie kümmern. Troy wackelt verschwörerisch mit den Augenbrauen. Alle Frauen in unserem Clan sind so. Aber keine will arbeiten gehen, denke ich frustriert. Von Obin kommt ein Geräusch, das ich noch aus unseren gemeinsamen Schuljahren kenne. Es bedeutet, dann schaufle dir doch dein Grab, du Niete. »Hey«, warnt Troy ihn. Er erinnert sich ebenfalls an das Geräusch. Aber er kennt Ginny und weiß, dass ich nur verlieren kann. Obin ignoriert ihn. »Erinnert ihr euch an Klaas, der im 8. Jahrgang ein paar Monate in unserer Gruppe war?« Troy und ich nicken synchron. »Klaas hat sich im letzten Monat umgebracht«, verrät Obin triumphierend. Er weidet sich kurz an unseren fassungslosen Gesichtern und erklärt trocken. Es lief erst gut bei ihm. Er hatte einen gut bezahlten Job in einem Konstruktionsbüro, mit dem er Selina und den beiden Kindern einen angemessenen Lebensstandard sichern konnte. Ein echter Mann eben. Bei den letzten Worten sieht er mich an, und ich senke den Blick. Seine Frau war in vielen Hobbygruppen aktiv und ist dann offenbar an einige dieser »Ich-kann-was-mein-Mann-kann«-Aktivistinnen geraten. Und das war's dann. Obin wirft sich eine Handvoll Erdnüsse in den Mund. Dann kaut er genüsslich und wartet darauf, dass wir ihn bitten, fortzufahren. Ich will das Ende der Geschichte und die Details gar nicht wissen. Sie sind vermutlich beängstigend, und ich kann mich leider zu gut in Klaas Lage hineinversetzen. Troy bricht als erster das Schweigen. »Was ist passiert?« »Sie hat sich einen Job gesucht. Das ist passiert«, erwidert Obin, und ich kann die Häme in seiner Stimme kaum ertragen. »Das hat natürlich eine Weile gedauert, denn wer will schon eine Frau einstellen? Leider haben diese Aktivistinnen inzwischen recht viel Einfluss, und so hat es mit der bezahlten Stelle letztendlich doch geklappt.« Er lacht kurz und hart. »Ich glaube, Selina war sich über die unmittelbaren Folgen gar nicht im Klaren. So etwas geschieht eben kaum jemals. Ich wünsche mir, ich hätte etwas Stärkeres als Bier bestellt. Aber als Familienversorger kann ich mir Trunkenheit nicht erlauben. Ginny hängt nicht mit irgendwelchen Aktivistinnen herum. Sie ist überhaupt nicht politisch«, murmele ich. »Rocks«, sagt Obin gönnerhaft, »irgendwoher hat sie die Idee ja. Das ist wie mit der Gerätevernetzung im Haushalt. Wenn sich eines mit einem neuen Virus infiziert, erwischt es meist auch den Rest.« Unsinn, wirft Troy ein, doch Obin redet bereits weiter. Dabei geht mehr kaputt als bloß die Elektronik. Bei Klaas zum Beispiel ist alles den Bach hinuntergegangen. Als herauskam, dass seine Frau sich eine bezahlte Arbeit gesucht hat, was glaubt ihr, wie lange es gedauert hat, bis er bei seinem Arbeitgeber und seinen Freunden unten durch war? Höchstens ein paar Tage, rate ich trüb, denn auch wir Versorger fürchten die Ansteckung. Aber ich spreche es nicht aus. Stattdessen trinke ich mein Bier. Das Glas ist fast leer. Nach 4 Tagen war er seinen Job los, weil die Kunden sich weigerten, mit ihm zu kommunizieren, fährt Obin zufrieden fort. Troy schließt kurz die Augen. Dann meint er ruhig: Das finde ich übertrieben. Es hat in der Geschichte immer wieder Phasen gegeben, wo die Frauen genau wie wir Männer gearbeitet haben. Obin verdreht die Augen. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei, kontert er scharf. Als wir Menschen noch in der afrikanischen Savanne gelebt haben, war es die Aufgabe der Männer, ein Tier zu erlegen, damit ihre Familien zu essen hatten. Das ist unsere Natur. Das ist es, was uns ausmacht. Wir sind Versorger. Er ereifert sich regelrecht. Einige der anderen Bargäste sehen zu uns herüber. Ich kenne diese Rede schon, denn Obin hat sie bereits vor Jahren perfektioniert. Nur weil es heute keine echten Jäger mit Speeren mehr gibt, heißt es nicht, dass es keine echten Männer mehr gibt, verkündet Obin. Wenn wir zulassen, dass unsere Ehefrauen arbeiten gehen, sind wir nichts mehr. Er umklammert sein Glas so stark, dass das Material Risse bekommt. Sie verschwinden, als er seine Hand lockert. Klaas ist jedenfalls daran zerbrochen. Ihm wurde seine Lebensgrundlage genommen. Als ich ihn zuletzt sah, war er kaum ansprechbar. Einige Tage später war er tot. Er hängt. Es war ihm offenbar sogar zu peinlich, um die legale Suizidmedikation zu bitten. Wir schweigen kurz, als gedächten wir des alten Kameraden, und jeder von uns, mich eingeschlossen, ist wohl froh, dass ihn dieses Schicksal nicht selbst getroffen hat. Ginny hat sich schließlich noch nicht aktiv um Arbeit bemüht, also ist noch alles relativ in Ordnung. »Wie ihr vielleicht wisst«, beginnt Troy, »hat meine Mutter sich nach dem Tod meines Vaters überlegt, arbeiten zu gehen?« »Ich bejahe.« Obin runzelt die Stirn. »Es bedurfte langer Gespräche mit Landa und mir, bis sie diese Idee aufgab.« Bei diesen Worten erschauert er, und ich ahne, wie knapp es gewesen sein muss. Sie hat sich schließlich dagegen entschieden, weil der Statusverlust nicht nur mich, sondern auch den Rest des Clans betroffen hätte. Er sieht mich freundlich an. Du schaffst das auch, Rox. Klar, antworte ich tonlos, aber ich bezweifle es. Ginny fehlt es an nichts. Ich verdiene genug, um uns einen sehr guten Lebensstil zu ermöglichen. Sie studiert, geht zu Veranstaltungen, organisiert erfolgreiche Interessenzirkel. Sie hat keine Haushaltsarbeiten zu erledigen, weil ich mich um das meiste kümmere und ein Angestellter um den Rest. Immer wieder hat sie mir in der Vergangenheit gesagt, sie langweile sich. Sie hat den verschobenen Urlaub als Vorwand benutzt, um ihren Wunsch nach einer Beschäftigung Nachdruck zu verleihen. In einem halben Jahr wird sie ihren Abschluss machen, und spätestens dann wird es für uns ernst. Mir bleibt lediglich die leise Hoffnung, dass sie keine Anstellung finden wird. »Da ist doch noch etwas, Rox, oder?« fragt Troy. Er kennt mich leider zu gut. Fast gegen meinen Willen nicke ich. »Ich kann nicht darüber reden.« »So schlimm?« »Schlimmer.« Selbst Obin schaut milder drein. »Vielleicht können wir helfen, Rox.« Ich sehe beide nacheinander an. Wir waren schon in der Grundschule befreundet. Sie sind meine engsten Freunde. Wem, wenn nicht ihnen, könnte ich sonst vertrauen? Natürlich werden auch sie auf Abstand gehen, sollte ich meinen Status als Versorger einbüßen, schon allein aus Selbstschutz. Aber bis dahin... Ginny hat mir ein Ultimatum gestellt, gestehe ich und starre geradeaus. Sie warten. Obin schickt sich an, den Rest seines Bieres zu trinken. Sie sagt, entweder wir arbeiten beide oder sie zieht meine Arbeitserlaubnis zurück. So leise ich auch gesprochen habe, für meine Freunde gleichen meine Worte einem Donnerschlag. Obin spuckt das Bier wieder aus. Die Tröpfchen treffen Troy und mich. Troy glotzt mich mit offenem Mund an. »Das kann sie nicht machen, Rox«, bringt er hervor, während sich Obin mit einer Serviette säubert. Ich bezweifle, dass ihre Ehefrauen ihn jemals damit gedroht haben. Wenn doch, werden sie vermutlich nicht darüber reden.
»Das ist eine ernste Sache«, gibt Obin schließlich von sich.
Alle Leidenschaft ist aus seiner Stimme verschwunden. »Tja, wir Männer werden eben nicht oft daran erinnert, dass wir zwar Versorger sind, aber nur, solange die Frauen das gestatten.« Troy schüttelt sich. »Diese Gesetze gehören endlich geändert«, klagt er. »Sie sind veraltet.« »Ja, aber immer noch gültig. Man hört kaum jemals von einem Fall, bei dem die Ehefrau ihrem Mann verbietet, sie zu versorgen. Es ist die ultimative Waffe. Ein Mann, der kein Versorger mehr sein darf, ist nichts. Ein Nichts. Ihm wird die Suizidpille auch ohne Anfrage zugeschickt. Ich bin sicher, dass es bei uns nicht so weit kommen wird. Wir lieben uns. Doch leider liebt Ginny auch die Vorstellung ihrer finanziellen Unabhängigkeit. Noch will mir keine Lösung einfallen. Tut mir leid, Freunde. Ich muss los. Sie halten mich nicht auf, als ich zahle und gehe. Stoff zum Nachdenken haben sie jetzt erstmal genug. Draußen bleibe ich stehen und atme die kühle Abendluft ein. Mein Kopf klärt sich. Das Gewicht auf der Seele bleibt. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Hause. Ich muss noch das Abendessen kochen. Schließlich bin ich der Versorger. Sie hörten Versorger von Nadja Neufeld, gelesen von Klaus Neubauer. Ich bedanke mich bei Nadja für die wunderbare Geschichte, freue mich, dass ihr zugehört habt und vielleicht hört ihr mal wieder rein. Macht's gut, ciao! Hopeful Start von John Bartman. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de.